Wir wollen weitermachen in unserer Predigtreihe in Nehemia. Und zwar soll es heute gehen um das Kapitel 11 und den ersten Teil von Kapitel 12. Und wer diese Kapitel schon gelesen hat, er sieht, dass es im Grundsätzlichen ein Verzeichnis ist. Es sind Verzeichnisse über die Bewohner von Jerusalem und Juda und es ist ein Verzeichnis der Priester und Leviten. Ja, so möchte ich, bevor wir in diesen Text einsteigen, mit euch allen gemeinsam nochmal das Buch Nehemia im Überblick betrachten, damit wir eine der wichtigsten Sachen beachten beim Bibellesen, beachte den Kontext. Ich habe vorher mit Frank ganz kurz darüber geredet. Es ist immer wieder wichtig, dass man mal den Schritt nach hinten geht, zurückgeht, Abstand, aus dem Buch rausgeht und versucht, das Buch als Ganzes nochmal zu sehen, um das, in das man sich dann reinarbeitet, zu verstehen im Zusammenhang des Ganzen. Das Hauptthema des Buchs Nehemia ist der Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems und der Stadt des Ganzes. Und alles beginnt damit, dass Nehemia, der sich in Susa am Königshof dort befindet, Besuch bekommt von Männern aus Juda und dann erfährt, dass die Menschen in Juda dort in großem Unglück und in Schmach leben. In Kapitel 1, Vers 3 liest man, die Männer, die zu Nehemia kommen, berichten, die übrig gebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft übrig geblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Diese Nachricht hat Nehemia sehr erschüttert und fortan hatte er den tiefen Wunsch, diese Stadt wieder aufzubauen. Und in Kapitel 2, Vers 5 lesen wir, wie Nehemia vor seinen König tritt und ihn bittet. Er bittet den König und spricht, wenn es der König für gut hält und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach Juda sendest, zur Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Das ist Nehemias Herzenswunsch, die Stadt wieder aufzubauen. Und so reist Nehemia nach Jerusalem, besichtigt die Stadt und spricht dort zu den Juden. Und wir lesen in Kapitel 2, Vers 17, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger zum Hohn sind. Das war das Unglück, dass Jerusalem wüst liegt, verödet, vertrocknet ist, ohne Leben. Die Stadt war verwüstet, die Mauern zerstört, die Tore mit Feuer verbrannt, es war eine tote Stadt. Und das war eine große Schmach, eine Schande, ein Grund für Schmähung und Verhöhnung durch die umliegenden Völker. Die Hauptstadt der Nation liegt verwüstet. Und das ist das eigentliche Unglück, in dem die Israeliten sind. Es ist nämlich das sichtbare Zeichen dafür, dass dieses Volk, diese Nation völlig besiegt und verwüstet ist und es immer noch ist. Und das muss geändert werden. Die Stadt muss wieder aufgebaut werden. Das ist Nehemias Wunsch, eben wie er sagt, damit wir nicht länger zum Hohn sind, nicht zum Spott und zur Schande. Und wir lesen in den nächsten Kapitel 2 bis 6, dass die Mauer aufgebaut wird. Trotz enormer Widerstände, von außen und von innen, es gelingt. Die Mauer wird aufgebaut, Gott hat seinen Segen dazu gegeben und es gelingen lassen. Und nach nur 52 Tagen wird die Mauer fertiggestellt. Und in Kapitel 7 liest man Folgendes, die Verse 1 bis 3. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Türflügel ein. Und die Torhüter und die Sänger und die Leviten wurden bestellt. Und ich beorderte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und Hanania, den Obersten der Burg, denn er war ein sehr treuer Mann und gottesfürchtig vor vielen. Und ich sprach zu ihnen, die Tore Jerusalems sollen nicht eher geöffnet werden, als bis die Sonne heiß scheint. Und während die Wachen noch dastehen, soll man die Torflügel zumachen und verschließt sie. Und ihr sollt Wachen von den Bewohnern Jerusalems aufstellen, den einen auf seine Wache und den anderen vor sein Haus. Ja, die Mauer war gebaut, die Tore eingehängt, die Dienste eingeteilt. Nehemia hat die Verwaltung der Stadt an zwei Männer abgegeben. Regeln zum Schutz der Stadt wurden festgelegt. Und so stellt sich die Frage, ja, Ziel erreicht? Ist die Stadt damit aufgebaut? Und schon im nächsten Vers lesen wir die Antwort. Vers 4 sieht man, die Stadt aber war geräumig und groß und das Volk darin spärlich und keine Häuser waren gebaut. Die Stadt war groß, geräumig, aber eben nur spärlich bewohnt. Keine Häuser waren darin gebaut. Und was bringt die beste Stadtmauer, wenn sie eine fast unbewohnte Stadt beschützt? Das eigentliche Ziel war, diese Stadt wieder aufzubauen. Die Stadtmauer ist fertig, aber das Ziel eigentlich nicht erreicht. Weil für den Aufbau einer Stadt benötigt es mehr. Der Aufbau einer Stadt besteht nicht einfach aus dem Aufrichten einer toten Mauer, die um die Stadt gezogen ist, sondern es muss Leben in diese Stadt rein. Die Stadt muss belebt werden, Menschen müssen dort wohnen und dann erst macht eine Stadtmauer und eingehängte Tore Sinn. Das Ziel ist also noch nicht erreicht. Und man fragt sie dann, ja, wo wohnen denn all die Zurückgekehrten? Am Ende von Kapitel 7 sieht man, wo sie wohnen. In Vers 72 steht, und die Priester und die Leviten und die Torhüter und die Sänger und die aus dem Volk und die in Etinim und ganz Israel wohnten in ihren Städten. Alle wohnten in ihren Städten. Die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Netinim, das waren Tempeldiener, das ganze Volk, alle lebten in ihren Städten, nicht in Jerusalem. Die Stadt war wüst und unbewohnt. Die Mauer war zwar aufgebaut, die Stadt befestigt, äußerlich sieht alles ganz gut aus, aber der Aufbau einer Stadt besteht eben nicht nur aus dem Aufrichten einer Mauer. Und wenn man dann im Buch Nehemia weiterliest, dann kommen die Kapitel 8, 9 und 10 und man merkt, dass es plötzlich um ganz was anderes geht. Bis dahin stand der Bau der Mauer im Mittelpunkt. Bis jetzt ging es hauptsächlich um den äußeren Zustand der Mauer und der Stadt. Ja, um den äußeren Zustand dieser Nation. Die Hauptstadt sollte wiederhergestellt werden. Aber jetzt in den Kapitel 8, 9 und 10 steht plötzlich das Volk im Mittelpunkt. Ja, und es geht um den inneren Zustand dieser Nation. Es geht um einen geistlichen Aufbau, um eine geistliche Erneuerung. Und das Ganze beginnt am Ende von Kapitel 7. Und ich lese da den Vers 72 bis Kapitel 8, Vers 2 oder 3. Und als der siebte Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Mose bringen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Und am ersten Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung, sowohl vor Männer als Frauen und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und er las darin, vor dem Platz, der vor dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und der Frauen und derer, die Verständnis hatten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Das ganze Volk versammelte sich. Alle hörten das Wort Gottes und sie erkannten im Licht des Wortes Gottes ihre eigenen Sünden. Sie sind tief bekümmert worden. Sie haben sie in das Licht Gottes gestellt und glaubten dem Wort Gottes. Und im Verlauf sieht man, sie haben entdeckt, dass das Laubhüttenfest gefeiert werden muss. Und sie feiern das Laubhüttenfest. Das heißt, sie lesen das Wort und sie gehorchen dem Wort. Und dann, als das Fest vorüber ist, dann demütigen sie sich vor Gott. Sie beugen sich vor ihm. In Kapitel 9 lesen wir, und am 24. Tag dieses Monats versammelten sich die Kinder Israel unter Fasten und in Sacktuch, gekleidet, unter Fasten und in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und die Nachkommen Israels sonderten sich ab von allen Kindern der Fremde und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Ungerechtigkeiten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrer Stelle und lasen im Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, ein Viertel des Tages. Und ein anderes Viertel des Tages bekannten sie ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihren Gott. Sie versammelten sich unter Fasten und in Sacktuch. Sie sonderten sich ab von allen Fremden und beugten sich vor Gott. Jeder Einzelne bekennt seine Sünden. Und es passiert eine nationale geistliche Erneuerung. Gottes Wort wird vorgelesen, sie hören Gottes Wort, sie glauben Gottes Wort, sie erkennen ihre Sünden im Licht von Gottes Wort und beugen sich vor diesem Gott und bekennen ihre Sünden. Es ist ein nationales Sündenbekenntnis. Und im Rest von Kapitel 9, wenn ihr euch erinnert, liest man, wie diese Nation als Ganzes die Größe und die Freundlichkeit Gottes bekennt. Sie bekennen, wie viel Gott für sie getan hat. Und sie bekennen auch, wie undankbar sie gewesen sind und wie ungehorsam sie auf all die Freundlichen Gottes reagiert haben. Sie bekennen ihre Sünden vor Gott. Als Folge des Erkennens und Bekennens der Sünde schreiben sie dann in Kapitel 10 die Dinge auf, die sie künftig tun wollen. Sie erkennen, es lag nicht an Gott, es lag an ihnen. Sie waren das Problem. Und so machen sie es schriftlich fest. Diese Verpflichtungen lassen sich in einem Wort zusammenfassen, nämlich in dem Wort Gehorsam. Sie verpflichteten sich vertraglich, dem Gesetz des Herrn zu gehorchen und alle seine Gebote zu halten. Man sieht, nach dem äußeren Wiederaufbau der Stadt folgt nun also eine geistliche Erneuerung, eine geistliche Wiederherstellung der Nation durch Gottes Wort. Und in Kapitel 8 haben wir gelesen, wo das Ganze stattgefunden hat. Es fand statt auf dem Platz vor dem Wassertor. Und das ist ein schönes Bild, das Wassertor, die reinigende Kraft von Gottes Wort. Gottes Wort ist es, das aufdeckt und überführt. Und sie haben ihre Sünden erkannt, haben es bekannt und hatten fortan den ehrlichen Wunsch, nicht mehr zu sündigen. Und nun kommen wir zu Kapitel 11. Dem eigentlichen Text heute. Und der Blick nun richtet sich wieder zurück auf Jerusalem, auf die Stadt. Das Ziel war ja, die Stadt wieder aufzubauen. Und bis zu diesem Zeitpunkt war die Stadt nach wie vor äußerlich zwar aufgebaut, aber verödet, innerlich ohne Leben. Wir erinnern uns kurz nochmal der Vers aus 7, Vers 4. Die Stadt aber war geräumig und groß und das Volk darin spärlich und keine Häuser waren gebaut. Wenn man jetzt so denkt an diese geistliche Erneuerung, von der wir gerade gelesen haben, dann möchte man doch meinen, dass dieser nächste Schritt ein einfacher wäre, Leben in diese Stadt zu bringen. Würde denn nicht jeder gerne jetzt in dieser neu aufgebauten Stadt leben? Die Mauer ist wiederhergestellt, die Tore sind eingehängt und vor allem der Tempel Gottes ist dort. Ja? Wollte nicht jeder ganz nah bei Gott sein und damit eben auch zum Ausdruck bringen, dies ist das Zentrum dieser Nation, das ist das Zentrum von meinem Leben. Dies ist unsere Hauptstadt, hier ist der Tempel unseres lebendigen Gottes. Lesen wir Kapitel 11, die ersten Verse, und man sieht, man liest ganz was anderes. Dort steht, Kapitel 11, Vers 1, und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem, und das übrige Volk warf Lose, um je einen von 10 kommen zu lassen, damit er in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohne, die 9 anderen Teile aber in den Städten blieben. Und das Volk segnete alle Männer, die sich freiwillig erboten, in Jerusalem zu wohnen. Wir lesen, nur die Obersten wohnten jetzt in Jerusalem. Das übrige Volk nach wie vor, wie wir gelesen haben, ein jeder in seiner Stadt. Und man liest, dass das übrige Volk gelost hat. Ja, warum gelost? Waren es denn zu viele, die in Jerusalem wohnen wollten und man hat die freien Plätze verteilen müssen per Los? Andersrum, ja, eben nicht. Wir lesen eben von Freiwilligen, die dorthin gezogen sind, Familien, die sich freiwillig entschlossen haben, in Jerusalem zu wohnen. Und diese wurden vom Volk gesegnet, wie ja, es kommt dann vor, wie wenn das ein großes Opfer ist. Eine Bürde, die sie sich aufladen. Aber man sieht eben, grundsätzlich hätte jeder die Möglichkeit gehabt, nach Jerusalem zu ziehen. Es war offen für jeden. Aber nur wenige machten freiwillig davon Gebrauch. Und das übrige Volk loste, sodass jede zehnte Familie nach Jerusalem ziehen sollte. Es war also nicht ein Auslosen der freien Plätze, nicht ein Auslosen, wer darf in Jerusalem wohnen, sondern wer muss in Jerusalem wohnen. Ja, stellt sich die Frage, was können da die Gründe sein? Warum möchte jemand nicht in Jerusalem leben? Ja, die Stadt war doch aufgebaut, die Tore eingehängt. War eigentlich, muss man gar nicht so viel nachdenken, glaube ich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es doch so, dass niemand von uns gerne umzieht. Und wir müssen uns gut hüten und aufpassen, dass wir nicht hochmütig auf diese total ungeistlichen Israeliten runterschauen, wo niemand nach Jerusalem ziehen wollte. Ich denke, niemand möchte gerne umziehen. Niemand möchte gerne diesen Ort, die vertraute Umgebung verlassen und irgendwo hingehen in ganz was Neues. Es gibt manche, die diesen Schritt wagen in nächster Zeit und ich finde es sehr mutig. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist man schon ein bisschen in der Weise geprägt, dass man gern da ist, wo es vertraut ist. Gern in der vertrauten Umgebung. Ja? Man muss sich vorstellen, diese Juden sind zurückgekehrt und sie haben sich was aufgebaut, mühsam. Jeder ist in seine Stadt zurückgegangen, hat sich ein Haus aufgebaut, hat die Felder bestellt. Ja? Das Nötigste fürs Leben wieder sich beschafft und erarbeitet. Und jetzt nach Jerusalem. Die Stadt ist öde, wüst, da ist gar nichts. Da ist kein Leben und was werde ich dann vielleicht für Nachbarn haben? Da hat er so Fragen. Und es ist außerdem auch gefährlich, haben wir gesehen in der Vergangenheit. Die umliegenden Völker waren nicht begeistert, dass diese Stadt gebaut wird. Also es war vielleicht auch damit zu rechnen, dass wenn Angriffe passieren, es gezielt auf Jerusalem passieren, diese Angriffe. Also menschlich gesehen war es sehr verständlich, dass niemand dort in Jerusalem leben wollte. Und doch sollte doch diese Stadt aufgebaut werden. Sie sollte mit Leben gefüllt werden und das war doch der tiefe Wunsch von Nehemia. Aber nur wenige wollten freiwillig dort sein. Stell dir vor, Gott baut Jerusalem auf und niemand will dort wohnen. Bisher haben wir die ganze Geschichte nur aus der Sicht von Nehemia und dem Volk gesehen. Aber die Frage ist, wie hat denn Gott das Ganze gesehen? In den ersten Versen lesen wir einen Ausdruck, der gar nicht so häufig vorkommt im Alten Testament. Jerusalem, die heilige Stadt. Es kommt nur einmal zeitlich gesehen vorher vor im Buch Jesaja. Und insgesamt, wie gesagt, kommt es gar nicht so häufig vor. Jerusalem, die heilige Stadt. Was bedeutet heilig? Ich denke, wir wissen es alle, es bedeutet abgesondert sei, getrennt sei von was anderem. Wenn man was zur Seite nimmt, dann heiligt man das. Man sondert ab. Und warum ist diese Stadt heilig? Ganz klar, weil Gott diese Stadt aus der Menge aller Städte herausgenommen hat. Er hat sie abgesondert. Es ist die Stadt, in der der Tempel Gottes stehen soll. Der Ort, an dem sichtbar zum Ausdruck kommen soll, dass Gott der Gott dieses Volkes ist. Es ist der Ort, den Gott erwählt hat, seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und diese Stadt musste wieder aufgebaut werden. Und sie musste wiederbelebt werden. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Gott hat die Wiederherstellung von Jerusalem nämlich untrennbar verknüpft mit dem Kommen des Messias. Im Buch Daniel, im Kapitel 9, Vers 25, lesen wir genau das. Ein Engel bringt der Botschaft Gottes zu Daniel und spricht Folgendes. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Mit dem Beginn der babylonischen Gefangenschaft ist auch Daniel nach Babylon weggeführt worden, verschleppt worden. Und nach der nationalen Katastrophe der Zerstörung Jerusalems und der Wegführung des Volkes in die Gefangenschaft hat Gott durch Daniel seinen weiteren Plan geoffenbart. Jerusalem wird wiederhergestellt werden. Jerusalem wird wieder aufgebaut werden, lesen wir. Und die Zeitspanne zwischen diesem Wort, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll, und dem Kommen des Messias ist fest bestimmt. Das heißt, diese beiden Ereignisse sind fest miteinander verknüpft. Daniel wurde ca. 600 vor Christus in die babylonische Gefangenschaft geführt und ungefähr im Jahr 445 vor Christus hat sich genau das erfüllt, was Gott durch Daniel angekündigt hat. Das Wort des Königs ergeht, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Wir lesen es in Kapitel 2 vom Buch Nehemia. Es ist die Begebenheit, wo Nehemia vor den König tritt und sein Herzenswunsch und sein Anliegen vorbringt. Ich lese nochmal die Verse. Nehemia 2 ab Vers 4. Und der König sprach zu mir, um was bittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König, wenn es der König für gut hält und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach Juda sendest, zur Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir und die Königin saß neben ihm, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es gefiel dem König, mich zu senden, und ich gab ihm eine Frist an. Man sieht, das ist das Wort, das ergangen ist, die Stadt wieder aufzubauen. Es gefiel dem König, mich zu senden. Und so sieht man, dass Gottes festbestimmter Plan sich hier erfüllt. Jerusalem muss wieder aufgebaut werden und belebt werden, denn Gott hat noch ein weiteres Detail über das Kommen des Messias geoffenbart. In Sacharja 9, Vers 9 lesen wir, Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Es war ungefähr 60 Jahre, bevor Nehemia sein Anliegen vorgebracht hat. Da hat Gott das durch Sacharja angekündigt. Der König, der wahre König, wird unter großem Jubel kommen und in diese Stadt einziehen. Und man sieht, es ist Gottes Plan, der sich hier erfüllt. Jerusalem muss wieder aufgebaut werden und muss belebt werden, weil der Messias kommt. Und er wird einziehen in diese Stadt, die heilige Stadt, unter großem Jubel. Der Gesalbte Gottes, der König. Gottes Plan erfüllt sich. Und auch wenn die Juden im Land eigentlich nicht Jerusalem bevölkern wollten, sie haben es losgeworfen. Und auch darin kann man eigentlich was Gutes sehen. Ja. Obwohl sie nicht freiwillig wollten, sie haben es Gott überlassen. Und Gott hat entschieden, wer in dieser Stadt wohnen sollte. Neben denen, die freiwillig dort wohnen wollten. Und bei allem sieht man, wenn wir jetzt dann nur den Rest von Kapitel 11 lesen, dass diese Menschen, die in Jerusalem wohnten, kostbar in Gottes Augen sind, weil er hat sie namentlich erwähnt. Deswegen ist dieses große Register dort. Jede Familie ist namentlich erwähnt mit ihrer Abstammung. Und so können wir heute nur lesen, wer damals in diese Stadt gezogen ist. Zurück in Nehemia 11, Vers 3. Es geht jetzt los, dass eben das Verzeichnis erwähnt wird, die Namen derer, die dort wohnen, werden erwähnt. Und dies sind die Häupter der Landschaft, die in Jerusalem wohnten. Dann kommt ein kleiner Einschub, wo nochmal deutlich wird, dass die übrigen Juden in allen Städten wohnten. In den Städten Judas aber wohnten ein jeder in seinem Besitztum in ihren Städten, Israel, die Priester, die Leviten und die Netinim und die Söhne der Knechte Salomos. Alle lebten weiterhin, jeder in seinem Besitz. Aber davon klar unterschieden werden die folgenden. Das heißt, und zwar wohnten in Jerusalem von den Söhnen Judas und von den Söhnen Benjamins. Und jetzt werden die Namen der Familien erwähnt, aus dem Stamm Juda, aus dem Stamm Benjamin. Man sieht, wie viele es jeweils waren. Und man sieht, dass Gott einen Aufseher eingesetzt hat über sie. Und diese waren es, die Jerusalem bevölkerten. Es geht weiter, die Verse 10 bis 14. lesen wir, welche Priesterfamilien Jerusalem bevölkert haben. Und man sieht in Vers 12, dass die Priester diejenigen waren, die die Arbeit im Haus verrichteten. Und Haus ist an der Stelle eben Tempel Gottes. Sie haben dort ihre Arbeit verrichtet. Und Aufseher über sie war Sabdiel. Es geht weiter. Nun werden die levitischen Familien genannt, die nach Jerusalem gezogen sind. In Vers 16 liest man zur Unterscheidung vom Dienst der Priester, dass die Leviten die äußere Arbeit im Haus Gottes übernommen haben und so sie sich ergänzt haben. Die Priester und Leviten dienten Gott in seinem Haus, im Haus und am äußeren Haus. Und auch die Sänger stammen aus dem levitischen Geschlecht und auch die Anzahl wird wieder genannt. In Vers 19 werden die Torhüter genannt. In Vers 20 lesen wir erneut, dass das übrige Israel und die Priester und die Leviten jeder in seinem Erbteil weiter wohnten. Und in Vers 21 liest man von den Netinim, die Tempeldiener, sie lebten auf dem Ophel. Der Ophel ist ein Hügel südlich vom Tempelberg in Jerusalem und auch sie hatten einen Aufseher über sich. Das Verzeichnis geht weiter. In den Versen 22 bis 24 lesen wir, wer Aufseher der Leviten war in Jerusalem und dass die levitischen Sänger mit Lebensunterhalt versorgt werden mussten. Und an der Stelle kann man vielleicht auch verstehen, warum Gott immer Aufseher eingesetzt hat. Gott hat eine gewisse Verwaltung gegeben und hat immer auch einen Verwalter mitgegeben. Die Sänger mussten versorgt werden und da musste jemand sein, der das verteilt, der das organisiert. Deswegen ein Aufseher. Und man liest von Petachia, er wird genannt, es war eine Art Bevollmächtigter des Königs dort. Im folgenden Versen 25 bis 35 liest man eine große Liste an Dörfern und Städten, in denen die Kinder Juda, also die aus dem Stamm Juda und die aus dem Stamm Benjamin gezogen sind nach ihrer Rückkehr und dort gelebt haben, als Unterscheidung zu denen, die nach Jerusalem gezogen sind. Da eine kurze Übersichtskarte. Man sieht, das Land war recht spärlich besiedelt. Die Orte um Jerusalem herum ein bisschen konzentrierter, sonst doch recht verstreut. Und das sind diejenigen, die Städte, ja, die durch die Zurückgekehrten bewohnt worden sind aus dem Stamm Juda und Benjamin. Und es geht weiter mit dem Verzeichnis. Wir kommen nach Kapitel 12. Und wenn man dort die ersten Verse liest, dann sieht man, und dies sind die Priester und die Leviten, die mit Zerubabel, dem Sohn Shealtiels und Jeschua hinaufzogen. Man merkt, es geht darum wieder Verzeichnis. Jetzt werden speziell Priester und Leviten genannt, die schon mit Zerubabel gekommen sind und mit dem Hohenpriester Jeschua. Sie werden nochmal genannt, die Priesterfamilien, in den Tagen Jeschuas. Und genauso die levitischen Familien werden genannt. Und wenn man weiterliest, eingebettet zwischen zwei Verzeichnisse, sieht man die Geschlechterfolge des Hohenpriesters Jeschua. Jeschua war der letzte offizielle und korrekte hohe Priester. Und aus ihm abgeleitet wird die Geschlechterfolge der ihm nachfolgenden hohen Priester. Und sie werden hier erwähnt. Jeschua, Joachim, Eliashib, Jojada, Jonathan und Jadua. Und wenn man dann weiterliest, dann sieht man nochmal weitere Verzeichnisse. Diesmal Priester in den Tagen Joachims, des Sohnes Jeschuas. Leviten in diesen Tagen und generell sie alle in diesen Tagen Joachims, in den Tagen Nehemias und Esras. Und interessant an der Stelle ist, dass sich hier was in der Zeitrechnung oder in der Nennung der Zeit was verändert. Zur Zeit der Könige war es immer so, dass Zeiten angegeben worden sind in Bezug auf den regierenden König. Es geschah im so und so vielten Jahr des Königs so und so. Und jetzt werden die Zeiten festgemacht an den hohen Priestern. Wir haben es gelesen, in den Tagen Jeschuas war so und so, in den Tagen Joachims war so und so. Warum? Weil Israel keinen König mehr gehabt hat. Es hat keinen weltlichen König mehr gegeben, keinen irdischen König nach der babylonischen Gefangenschaft, nach der Rückkehr in die Heimat. Ein Teil des Volkes, die beiden Stämme Juda und Benjamin, sie sind zwar aus der Gefangenschaft zurückgekehrt. Jerusalem ist aufgebaut worden und belebt worden, aber Israel hatte fortan keinen irdischen König mehr. Erst 483 Jahre später sollte sie das erfüllen, was Gott durch Sacharja angekündigt hat. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und wir wissen es, wann sich dieser Tag erfüllt hat. Es war der Tag, als Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Er ist mit großem Jubel empfangen worden. Er ist der angekündigte Messias, der gesalbte Gottes, der König. Und er zog in eine blühende Stadt ein, voller Leben, aufgebaut und bevölkert. Und das Ganze hat begonnen zur Zeit Nehemia, wo sie ausgelost haben, wer dort leben soll. Und man sieht bei allem, Jerusalem musste wieder aufgebaut werden, Jerusalem musste bevölkert werden, weil der Messias kommen sollte. Es war Gottes Plan und er hat sie erfüllt. Ja, das waren meine Gedanken zum Kapitel voller Namen und voller Geschlechtsregister. Ich hätte euch gerne eine ganz praktische Anwendung gegeben, aber ich habe keine gefunden. Und so nehme ich es einfach, was Gott mir geschenkt hat. Ich weiß nicht warum. Gottes Wort ist kostbar und er hat das aufschreiben lassen. Und mein Gebet war, Herr, du hast das auch für uns aufschreiben lassen, da in Grassau. Ja, es ist so. So danke euch für eure Aufmerksamkeit. Amen.